Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Du hörst Swasta, das ist dein Podcast, um auf allen Ebenen bei dir zu Hause anzukommen. Mein Name ist Petra Baron, ich bin Ärztin und ich möchte dir hier ganzheitliche Impulse geben, dein Wohlbefinden selbst in die Hand zu nehmen und deine Gesundheit zu fördern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören.
Die Schulmedizin kann ihre Dinge, aber sie ist ganz einfach begrenzt, weil sie die Mystik nicht messen kann. Die Liebe kann sie nicht messen, da gibt es keinen Parameter dafür. Und das ist ihr Problem. Und solange die Schulmedizin nur das Messbare anerkennt, wird sie den Großteil oder einen Teil des wahren Menschseins ganz einfach nicht adressieren können.
Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Interview bei uns im Biokrebskanal. Ich freue mich sehr, dass ich heute den Universitätsprofessor Herrn Jakesch aus Wien hier habe bei mir im Interview. Ich habe von einigen Seiten gehört, dass wir unbedingt sprechen sollen und ich glaube, nach dem, was ich im Kontakt mitbekommen habe und was ich gehört habe, wird das ein sehr, sehr interessantes Interview. Herr Professor Jakesch, Sie kommen aus der Universitätsmedizin, aus der Chirurgie, also schulmedizinischer geht's ja fast gar nicht, wenn man das so hört. Und nichtsdestotrotz haben Sie auf Ihrer Webseite und wenn man Publikationen von Ihnen liest, ein sehr großes Gewicht auch auf der Ganzheit des Menschen und auf der Spiritualität. Wie kam es dazu? Wie kann sich so ein Werdegang erklären?
Also erstens kann ich es gar nicht erklären. Wenn Sie mich so fragen, ich habe mich eigentlich gerufen gefühlt. Und vielleicht sehe ich das jetzt auch von dieser Perspektive im Retrospekt. Aber um die Frage ein bisschen zu versuchen zu beantworten. Es hat mich eigentlich immer gestört, dass Patientinnen, und da spreche ich jetzt in erster Linie mit den Patientinnen, mit denen ich mich beschäftige, nämlich mit ihrer Krankheit, und das ist Brustkrebs, dass Patientinnen so oft gefragt haben, was kann ich eigentlich tun? Was ist das eigentlich? Wieso trifft es mich? Dann kommt sofort die Schuldfrage, was habe ich denn falsch gemacht? Und das hat mich schon, wie ich ganz jung war, eigentlich unruhig gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich tue etwas über den Kopf. Es war auch eine ganz andere Zeit natürlich. Das ist 30, 40 Jahre her. Ich tue etwas über den Willen, über den Kopf eines Menschen und gebe mir eigentlich gar nicht die Möglichkeit, selbst sich mit dem, mit ihrer Krankheit auseinanderzusetzen. Ich habe auch lernen müssen, dass diese ihre Krankheit nicht meine ist. Das hat viele, viele Jahre gedauert, dass ich nicht verantwortlich bin dafür. Das ist auch ein schmerzhafter Prozess an mir gewesen. Habe dann letztendlich lernen müssen, doch eine gewisse Abgrenzung zu machen. Aber nicht deswegen, weil ich nicht in einen tiefen inneren Kontakt zu dieser Patientin treten wollte, sondern weil letztendlich die Betroffene es ja nur ist, die sich selbst heilen kann. Ja, sagen wir, die Ursachen erkennen kann und die heilen kann. Aber sie braucht jemanden an ihrer Seite.
Genau, sind auch, also finde ich ganz, ganz wichtige Punkte, die Sie da direkt am Anfang schon ansprechen, auch für die Therapeuten, die dieses Interview vielleicht sehen, weil ich glaube, diesen Werdegang, den Sie beschreiben, den erleben viele. Ich glaube aber, dass es nicht alle schaffen, am anderen Ende ganz herauszukommen, dass diese Abgrenzung oft stattfindet mit Abstand und so, dass sich beide Parteien eigentlich nicht mehr wohlfühlen. Das ist zumindest was wir häufig gespiegelt bekommen in unseren Beratungsgesprächen. Was waren für Sie Schlüssel, dass Sie geschafft haben, authentisch zu bleiben und für sich in diese, ja, ich sag jetzt auch mal, für sich in die Heilung zu kommen? Weil so klingt das für mich.
Dieser Weg hat vorher begonnen. Also ich habe jahrelang automatisch geschrieben und ganz einfach jeden Tag oft 20 Seiten. Und dann habe ich es jemandem vorgelesen, den das halt interessiert hat auch. Und Und habe dann immer, wenn ich, bevor ich es vorgelesen habe, habe ich gesagt, jetzt bin ich aber neugierig, was ich heute geschrieben habe.
Da
Das
würde ich
heißt,
gerne ganz kurz einhaken. Können Sie noch mal kurz für unsere Zuhörerinnen erklären, was denn automatisches Schreiben ist? Ich kenne es, aber ich finde es auch ein ganz tolles Tool, aber ja.
Also automatisch schreiben heißt, man setzt sich hin und wartet, was kommt. Ganz einfach. Was ja überhaupt, und das ist jetzt ein ganz großer Bogen, den ich spanne, was ja überhaupt ganz, ganz wichtig ist für den Therapeuten, ganz einfach, oder die Therapeutin, ganz einfach zu warten und einmal nichts zu sagen und das kommen zu lassen aus dem Raum, kommen aus diesem Feld der unendlichen Möglichkeiten, nicht da, sondern da, und das kommuniziert mit überall und mit allem, wenn man es will. Wenn man glaubt, dass man sowieso alles weiß, dann versperrt man sich diesen Weg. Wenn man aber glaubt, dass man so ein bisschen manches Mal eine Vorstellung von dem hat, was passiert, und alles andere werden lässt und kommen lässt, dann eröffnet sich ein Feld und dann ist man richtig drinnen. Noch einmal zum automatischen Schreiben, genauso ist es. Man setzt sich hin und wartet, was kommt. Natürlich hat man auslösende Ursachen, dass man es überhaupt tut. Und das sind immer Traumen, das sind immer schwere Erlebnisse, die man im eigenen Leben hat, mit denen man dann sich auseinandersetzt. Jeder ist so, es gibt nur den Wounded Healer, nach meinem Dafürhalten. Wounded Healer ist, zuerst ist die Verwundung. Und dann, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich mache Augen und Ohren und Herz zu und sage, geht mich eh nichts an. Oder ich sage, okay, dann setze ich mich mit dem auseinander und dann gehe ich diesen Weg, der mir durch die Verwundung gezeigt wird. Ja?
Ist aber gar nicht so einfach, den Mut zu haben, da hinzuschauen, weder für den Therapeuten, den Healer, noch für viele Betroffene, zum Beispiel von Brustkrebs, was ja jetzt so Ihr Spezialgebiet ist. Wie erfahren Sie das? Wie gehen Sie damit um, wenn Menschen zu Ihnen kommen und Sie merken, da ist ein Problem oder da müsste man hinschauen? Sie kommen ja wahrscheinlich meistens zu Ihnen aus chirurgischer Sicht, also zu Ihnen als Chirurg. Wie baut man die Brücke? Wie gehen Sie damit um für sich in Ihrem Arbeitsalltag?
Erstens, weil Sie meinen Brotberuf, würde ich sagen, ansprechen, da bin ich ja ganz allein geblieben. Und das ist mir auch, ich meine, ich war schließlich Chef der größten chirurgischen Klinik in Wien oder in ganz Österreich und habe es ja trotzdem nicht geschafft, weil ich es auch nicht gepusht habe, vielleicht auch deswegen, weil ich zurückhaltend war und mir gedacht habe, das ist meine persönliche Sicht. Und ich glaube, wenn man auf Herzebene begegnet, wenn man in der Liebe ist, so sehr, alles, was man so sagt, das klingt ja dann auch so, so überkandidelt und so furchtbar. Also ich will es ja gar nicht so sagen, aber wenn man, sagen wir so, wenn man in der Liebe versucht, in der Liebe zu sein, dann ist das Gegenüber in diesem Liebesfeld. Und ich habe genug Patienten, die gehen da, ich sitze in der Ordination, die gehen da in der Türe hinein, drinnen ist das Behandlungsraum, und schauen mich an und sagen, ich habe gewusst, Sie sind der Doktor, den ich brauche und von dem ich mich behandeln lasse. Das ist nicht mein Verdienst. Das ist ganz einfach, nennen wir es Gnade, nennen wir es gar nicht. Es ist ganz einfach so. Und das ist, aber das sind auch diese unendlich vielen Stunden, in denen ich mich mit mir selbst beschäftigt habe, in denen ich versucht habe, es bestimmt ganz einfach mein Leben. Ich lebe es, wenn ich in der Früh aufwache, und ich lebe es, wenn ich in der Nacht aufwache und habe selbst noch so viel vor mir, wo ich fühle, da ist noch etwas. Also da sind ja viele Dinge noch offen, wo ich mich auch nicht auskenne und sage, wieso reagiert jetzt mein Körper plötzlich so? Und das ist, Das braucht seine Hinwendung, seine Hingabe, seine absolute, oder die eigene Hingabe, die absolute Bereitschaft, dafür da zu sein. Und das braucht man dann gar nicht so viel besprechen, sondern das spürt das Gegenüber. Ob sie es jetzt weiß, das ist etwas anderes. Aber das Sensorium des Gegenüber spürt das ja sofort. Das ist ja wie bei Hunden, nicht? Man schaut den Hund an und sagt, der Hund weiß, droht keine Gefahr. Da kann ich hinkommen und mich streicheln lassen. Und bei Kindern ist es genauso.
Ja,
Bei
sind
Kleinen.
die Antennen noch schärfer, nehme ich an, ne? Also ich denke, in unserer Gesellschaft kriegen wir das regelrecht abtrainiert. Vieles
Ja.
läuft über den Kopf und wir sind viel weniger im Herzen, wie Sie vorhin ja auch so schön gesagt haben. Fragen denn dann Kollegen oder auch Patientinnen nach, was sie tun können? Das war ja die Grundfrage, der sie nachgegangen sind. Fragen die sie auch als Chirurg, was kann ich für mich tun, immer noch?
Das ist individuell unterschiedlich. Ich erzähle eine Geschichte. Ich habe eine Patientin gehabt, da habe ich jedes Mal, wie sie gesagt haben, ich sehe die Patienten ja halbjährlich oder jährlich über Jahrzehnte oft und habe ihr immer gesagt, sie soll etwas tun und da wäre doch etwas und sie soll sich doch einmal anschauen, wie das mit ihrer Mutter war und so weiter. Und hat immer gesagt, das brauche ich nicht. Und nach ein paar Jahren, Einladungen, dass sie ein bisschen das für sich selber tut, ist sie dann gekommen und hat gesagt, jetzt habe ich jemand getroffen und der hat mir das alles erklärt. Warum haben Sie mir denn das nicht gesagt? Okay, habe ich gesagt, ich habe es eh versucht, aber wahrscheinlich hat der andere einen besseren Draht. Ich weiß nicht mehr, was ich
Und
gesagt
Sie
habe.
haben es vorbereitet, wahrscheinlich. Das
Ich habe
Feld
es vielleicht
geöffnet,
vorbereitet und
ne?
vielleicht war nicht der Zeitpunkt. Vielleicht habe ich auch den Draht zu ihr nicht gehabt. Das ist ja, man darf sich ja nicht überschätzen, dass man glaubt, man lächelt einmal hin und die ganze Welt schmilzt. Nein, das ist, ja, es ist auch ganz individuell. Wobei ich sagen muss, in der überwiegenden Mehrzahl gelingt das. Und die Frage, um das zu konkretisieren, es wird mehr, dass man nachfragt. Es kommen jüngere Patientinnen, die ganz einfach auch wollen. Viele öffnen sich erst dann, wenn man gezielte Fragen stellt. Also rechte Seite, linke Seite, männliches Prinzip, weibliches Prinzip. Und dann spüre ich es ja schon. Dann, ich brauche da nicht lang fragen. Wissen Sie, wenn man das so lange macht und wenn man sich ganz einfach auch so offen präsentiert, kommt das, die erzählen mir ja das schon, wenn sie am Weg herein sind, weil sie kommen ja deswegen, die lesen das ja heute durch und wissen ja, da ist jemand, der sie begleiten mag und auch kann.
Und der auch beide Seiten sieht, ne? Also es ist
Ja.
ja. Wir brauchen ja doch auch die Medizin, wir brauchen auch die Chirurgie und wir brauchen aber eben auch den ganzheitlichen Blick wieder. Genau die Brücke versuchen wir ja auch zu schlagen in unserer
Ja.
Gesellschaft bei Biokrebs, ne? Also bei der.
Und da hat man es als Chirurg natürlich
Ja.
schon leichter, weil das sehen, glaube ich, viele Kollegen gar nicht. Die Patienten kommen in den Operationssaal und vertrauen und schlafen ein. Wenn man Liebeszenen hält, man ihnen die Hand, wie sie einschlafen, das tut sehr gut. So ganz kleine Dinge, die gar nicht, über die man gar nicht sprechen sollte. Und dann schlafen sie ein, aber dann haben sie sich, man weiß gar nicht, wie man es sagen soll, ja praktisch ausgeliefert dem, dass der jetzt operiert, auch das Richtige in der rechten Art und Weise macht und auch so, dass das Operationstrauma möglichst gering ist. In der Zartheit, ich will das jetzt gar
Achtsamkeit.
nicht so ausdrücken, dass hat sich ganz einfach entwickelt, dass man diesen Körper auch liebevoll behandelt. Wenn mir irgendein Chirurg zuhören würde, der würde jetzt schon abdrehen und würde sagen, schon gut.
Ja, also ich komme ja auch aus der Schulmedizin, habe auch oft am OP-Tisch gestanden und ich weiß, von was Sie sprechen. Das ist ein Unterschied, mit welcher Haltung ich da rangehe. Ein großer Unterschied. Auch genau diese kleinen Gesten. kann sich der Mensch entspannen und wie geht er da rein? Also wir wissen ja heute tatsächlich auch aus der Psychoneuroimmunologie, was es macht mit unserem Körper, mit unserem Immunsystem und wie wir das beeinflussen können und oft eben nicht bewusst sind, weder als Therapeuten noch als Betroffene, da mal hinzuschauen. Aber dass es so wichtig ist, dass, da gehe ich absolut mit Ihnen konform. Und ich finde das toll, weil ich kann mir schon vorstellen, so wie Sie es gerade gesagt haben, dass man da gerade in der universitären Medizin oft aneckt. Aber Sie haben gemeint, Sie haben es gar nicht so viel nach außen getragen, ne?
Also es haben schon alle gewusst, denn ich habe ja damals auch schon meine Bücher geschrieben gehabt. Ich habe dann schon so mit oben kommuniziert. Und da hat es schon immer geheißen, wenn du nicht angreifst, wirst du nicht angegriffen. Das ist nicht dein Weg. Ich habe auch keine Publicity gemacht oder so. Das bindet die Menschen, hat es geheißen, wie das sein soll. Geh deinen Weg und kümmere dich um was anderes, kümmere dich um dich und kümmere dich um deine Entwicklung. Die haben ja schon irgendwie auch Tacheles, wenn Sie das wissen, dass auch Tacheles gesprochen. Es ist nicht so, dass die nur immer die Hand aufgelegt hätten und gesagt haben, sie alles gut, was du magst. Nein,
Das glaube ich.
nein. Es ist auch ein Entwicklungsprozess, der über viele, viele Jahre gegangen ist und der mich ganz gefordert hat in jeder
Ja,
Beziehung.
das glaube
Nicht?
ich. Ja.
Und auch diese intellektuelle Redlichkeit und auch dieses Hinschauen wollen immer auf das eigene, das Gewahrsein, wie bin ich, mir schickt ja das sofort mein Körper, der reagiert ja wie, ich weiß es nicht was, um mich ganz einfach zu lehren oder mir zu lehren, wo braucht es denn noch? Wo braucht es denn Schritte? Wo braucht es noch Dinge?
Dieses permanente Hinspüren, ne? Also dieses bei sich bleiben zum einen. Wir sind ja ganz oft im Außen und kümmern uns lieber um das, was andere tun oder tun sollten. Und da auch diese Signale zu hören. Können Sie da unseren Zuhörerinnen noch ein paar Tipps mitgeben? Wie komme ich da wieder an? Weil ich erlebe in den Gesprächen, dass viele Menschen das verlernt haben. Also wirklich auf die Signale des Körpers zu hören. Der Körper ist da und meine Gedanken sind hier und hat nichts miteinander zu tun. Nein, stimmt
Der
natürlich.
Geist ist wie eine Affenhorde. Und der Geist kann eigentlich nur so gezügelt werden, indem man sein Ego schrittweise, das ist wirklich ein Weg, der über viele Jahre geht, indem man sein Ego letztendlich aufgibt, indem man die Glaubensmuster aufgibt, da muss man seine Glaubensmuster erst kennen. Dazu gehört eine gute Hinwendung zu Kontemplation und Meditation. Ganz einfach anfangen, eine Blume anschauen und so lange dort zu bleiben, bis ein Gedanke kommt und dann letztendlich irgendwann einmal nach Monaten wird man zur Blume. Wir müssen es wieder lernen und die, die es machen, die haben es auch gelernt. Das kommt nicht, also zumindest bei mir, vielleicht ist das bei anderen so, dass die so machen und das ist alles da. Ich habe mir das, vielleicht weil ich auch der Typ bin, erarbeiten müssen. Und erringen ist besser, nicht erarbeiten, erringen müssen. Ich habe auch durchaus hin und wieder mit meinen Engeln gekämpft und ja, weil ich es auch nicht verstanden habe und weil ich viele Dinge auch manche nicht wahrhaben wollte. Noch einmal zu Ihrer Frage. Stille, Ruhe, Langsamkeit, Hingabe, Demut. Das in sein Leben bringen, so schrittweise. Nicht? Und das kann ich nicht. Und was, wie schnell Sie sprechen, ich kann ja gar nicht folgen, so schnell sprechen Sie. Ich sage ganz einfach. Sie machen sich ein Frühstück, stellen das Frühstück hin, drehen Ihr Handy auf eine halbe Stunde und in einer halben Stunde läutet es. Und sie machen einen Schluck und dann machen sie einen Bissen. Da zählen sie mit. Sie machen nichts anderes. Sie hören nicht Radio, sie tun nicht Fernsehen und nicht die Zeitung lesen, sondern sie kauen den Bissen 10 Mal, sind mit ihren Zähnen und mit ihrer Zunge verbunden und dann spüren sie, wie das hinunterschluckt. Dann ist es im Magen. So. Und dann noch einmal. Und dann noch einmal. Also so kleine Dinge, auch zum Beispiel, das Geschirr ist nicht abgewaschen, die Küche ist nicht aufgeräumt. Wissen Sie, so ganz kleine Dinge, die sind nicht aufgeräumt und das halte ich gar nicht aus. Sage ich, oh ja. Hinschauen, 3 Tage stehen lassen, die Küche 3 Tage nicht aufräumen, sondern nur hinschauen. Es stürzt die Welt nicht ein, es gehen nicht die Fenster automatisch auf, nichts passiert. So sage ich es ganz einfach und da gibt es auch andere Beispiele.
Ja, das ist auch ganz toll. Also ich komme von einer ähnlichen Warte, dass man diese Dinge, also viele Menschen glauben, man muss sich jetzt hinsetzen, 2 Stunden meditieren und es passiert Gott weiß was. Aber es ist dieses Alltägliche, ne, wo man sich einfach diese Räume schaffen kann. Und was ich oft erlebe, ist, dass Menschen sagen, wie sie sagen, ich habe nicht die Zeit. Aber bei ganz vielen Dingen können wir es kombinieren. Wenn wir im Supermarkt an der Kasse anstehen, kann ich mich aufregen, dass ich jetzt gestresst bin, oder ich kann die Zeit nutzen, um das zu tun, was Sie gerade vorgeschlagen haben. Ne? Und das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Ich frage jetzt noch mal konkreter nach, wenn jetzt eine Patientin zu Ihnen kommt und sagt, was kann ich denn selbst tun? Wie fangen Sie an? Wo setzen Sie an? Beziehen Sie da auch die körperlichen, ganzheitlichen Maßnahmen mit ein, also Ernährung und solche Dinge? Welchen Stellenwert geben Sie diesen Aspekten im Prozess der Heilung?
Also für mich steht die spirituelle Auseinandersetzung mit dem, was man erlebt, eindeutig an erster Stelle. Bewegung und Ernährung. Und auch ein gesunder Schlafplatz, durchaus einmal einen Routengänger kommen lassen, besonders wenn der Schlaf schlecht ist. Und lesen. Also Bücher lesen oder im Internet lesen und sich einmal so dieses Basisrüstzeug holen, das viele ganz einfach nicht haben. Heute im Internet, wenn man sagt, ich kann nicht meditieren, ich weiß nicht, wer man es lernt, dann soll man den John Kabat-Zinn googeln. Da steht es drinnen und das ist im Internet, das braucht man nur lernen. Aber viele wollen ja nicht. Die glauben, es kommt von selber, der Herr Professor legt die Hände auf und dann ist alles wieder gut. Und da haben sie bei mir keine Chance. Ich habe nichts gemacht. Haben sie meditiert jetzt das letzte Halbjahr? Nein, ich habe mir gedacht, ich komme eh wieder zu ihnen.
Stichwort Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit. Ja? Ne?
Und da wäre ich dann schon so. Ne? Und sage mal gar nichts und sitze. Und sage dann, dafür bin ich aber nicht da. Es braucht auch manches Mal doch schon Klarheit. Wir sind nicht Erfüllungsgehilfen und Erfüllung, es passiert ja nicht häufig. Ich habe zwar gerade jetzt eine Patientin, die so aufgebockt ist und sage ich halt auch diese Geschichte. Das ist schon selten, aber die Eigenverantwortung ist zentral.
Ja.
Nicht der Mann ist schuld, der mich jetzt betrogen hat und ich sein ganzes Leben denke ich jetzt dran. Das ist ja eine furchtbare Sache. Nur wenn ich jetzt mein ganzes Leben dran denke, dann habe ich mein ganzes Leben eigentlich vertan und bleibe in der Trauer. Nicht? Und wenn ich sowas, dann spreche ich ja doch intensiv mit Menschen. Da heißt es herausgehen. Und da heißt es, für mich ist das Loslassen, das Hindurchgehen durch eine Emotion, das Abgeben ist auch so sehr diffizil, dieses Durchgehen, diese Ladung aus der Emotion herausholen und noch einmal hineingehen, am nächsten Tag noch einmal und schauen, ob das weniger wird und schauen, was ist denn mein Glaubensmuster? Das heißt, ich kann es nicht. Dann gehe ich durch das Nicht-Können durch, solange, bis ich mir es zutraue. Das gilt ganz einfach zu lernen. Weil irgendwie haben wir es alle so oder so, aber so viele Methoden meines Erachtens gibt es gar nicht. Das Durchgehen und das Loslassen einer Emotion ist etwas ganz Zentrales. Sonst habe ich es mein Leben lang. Wieder eine Geschichte. Eine Patientin kommt und kommt und kommt wieder und das geht alles schief und das Rezidiv und noch einmal und noch einmal und irgendwann geht es ja schon ganz schlecht. Und ich setze mich an das Bett und sage, was war es denn eigentlich? Warum geht denn, warum, was liegt denn in Ihnen, dass Sie diesen Heilweg nicht gehen? Und sie sagt mir, und das vergieße ich diesem Hund, also da ging es um meinen Mann dann, nie. Nicht? Bis knapp vor dem Tod. Und das ist so, dass da gilt es auch sehr viel Einsatz zu machen und sehr viel Ermunterung und sie können das und ja.
Ja, dieses Festhalten, ne? Dass die Erkenntnis muss erstmal kommen, dass wenn ich daran festhalte, ich eigentlich nur mir schade. Es gibt das schöne Bild, das ist wie ein Stück glühende Kohle festhalten, man verbrennt sich nur selbst.
Wunderbar, ja.
Ich glaube aber, dass manche Menschen auch wirklich Hilfe brauchen und eine gewisse Modalität vielleicht brauchen. Gibt es da was Sie empfehlen? Hypnose? Also wir arbeiten zum Beispiel viel mit dem inneren Kind oder dem Katatymen Bilderleben. Sind das Modalitäten, wo Sie sagen, das kann helfen?
Ja. Also Imagination ist etwas, und das muss ich sagen, das gebe ich ja dann auch ab. Weil ich habe 100 Seminare gemacht, da haben wir diese Dinge schon alle gut gelernt. Ich mache das nur ganz selten und vielleicht fange ich wieder mal an, aber das ist dann irgendwann zu viel geworden. Aber all das, was Sie besprochen haben, und Sie haben auch nur einen kleinen Teil natürlich aufzählen können, das ist wichtig. Auch so kleine Dinge, eine Emotion sich an einen Bach stellen und die Emotion ganz einfach hineinfließen lassen oder auf einen Zettel schreiben und den Zettel verbrennen und auf dem Zettel steht dann das ganz einfach, was losgeht, was losgehen soll. Ich bin ja schon auch zu einem guten Teil nach wie vor schulmedizinisch tätig. Und deswegen kann ich natürlich nicht jede Patientin selbst behandeln und versuche aber in dieser Zeit, wo eine Patientin kommt, schon sehr viele Dinge anzusprechen. Und sage auch, zu wem sie dann gehen soll. Zu Menschen, die ich kenne und die dann auch die Feinarbeit machen. Und da hilft mir natürlich meine Position ein bisschen, weil wenn es der Herr Professor sagt, dann muss da schon was dran sein. Ich glaube ja überhaupt, dass ich diese Position überhaupt deshalb erreicht habe, um ganz einfach dieses Gewicht auf meinen Worten zu sagen. Wenn's vielleicht sagt es jemand anderer besser als ich, aber er ist halt nicht in dieser Position und wird vielleicht auch nicht so gehört. Aber ich bemühe mich zumindest, die Botschaft zu bringen und auch diese Bücher zu lesen. Es gibt viele gute Bücher. Ich mag also den David Hawkins zum Beispiel auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Also,
ich habe nicht gelesen,
das,
aber gehört, ja.
Der hat 6 oder 7 Bücher geschrieben und das ist, da geht es letztendlich um Kinesiologie, um das kinesiologische Testen. Und es geht darum, ganz einfach, sich das Ego weiter und weiter aus seinem Leben ganz einfach zu entlassen, um unser wahres, man kann sagen, göttliches oder wie auch immer man es bezeichnet, ist nicht religiös, jetzt in irgendeiner Religion gemeint, um dieses wahre Selbst, nennen wir es so, ganz einfach an die Oberfläche zu bringen. Nicht? Das kleine Selbst, sagt er, das kleine Selbst so letztendlich zu verstehen, es nicht zu kritisieren, sondern es ganz einfach verschwinden zu lassen, um diesen großen Raum zu erleben.
Zu erkennen letztendlich, dass uns auch das Ego oder das kleine Selbst eigentlich ja schützen möchte, dass uns aber die Konzepte vielleicht nicht dienen, wenn wir in die Freiheit kommen wollen. Also Dr. Lissa Rankin hat in ihrem Buch Mind Over Medicine so einen schönen Satz ganz am Ende. Da würde ich gerne auch ihre Meinung hören. Sie sagt auf Englisch, many of my patients died healed, if not cured. Wie gehen Sie damit um, wenn jemand nicht von der Erkrankung geheilt werden kann, also wenn weiterhin der Krebs da ist, aber man spürt, der Weg ist eigentlich richtig. Wie, Wie gehen Sie für sich damit um? Wie gehen Sie mit Menschen um, die zu Ihnen kommen und sagen, oh, jetzt habe ich doch wieder ein Rezidiv? Was kann man
Also,
damit auf den Weg geben? Ja.
für mich persönlich, ich glaube, die Reinkarnation und dann das kontinuierliche Wiederkommen ist das überhaupt kein Problem. Also nicht, dass ich nicht mitfühle mit der Patientin, wenn sie ein Rezidiv hat. Das ist es nicht damit gemeint. Sondern wenn man in das Bewusstsein eines anderen Menschen so kommt, dass man das erklärt, dass das nicht das einzige Leben ist, sondern dass die Seele ganz einfach jetzt zu unserem Körper sagt, tschüss, das war's, war eh ganz nett mit dir und jetzt schaue ich einmal, wo ich jetzt hinkomme und was ich da jetzt erlebe und dann suche ich mir wieder vielleicht so einen oder vielleicht ein Mädchen, weil du bist ein Junge. Wenn man das kann, wenn man diese Meinung hat, dann hat man ja auch überhaupt keine Angst vor dem Tod. Ich spiele das selber manches Mal so ein bisschen mit mir und denke mir, wenn es jetzt zu Ende wäre, würde ich sagen, super. Aber das ist natürlich eine Frage der Anhaftung. Woran hänge ich und woran glaube ich, mich festhalten zu müssen? Oder ganz einfach an nichts mehr. Und deswegen ist das natürlich so schwierig zu beantworten, weil wenn eine Patientin so gar keine Perspektive in dieser Richtung hat, die ich jetzt beschrieben habe, dann ist es natürlich schwer. Wenn man das glaubt, dass das das Einzige ist und dann ist das nichts, ja, was soll ich dann sagen?
Ja. Das ist ja auch
Da
diese,
fehlt
ne,
uns ja allen die Worte, glaube ich.
diese Spiritualität. Also ich habe sie jetzt so verstanden, dass es nicht an ein Konzept gebunden ist, diese Art von Spiritualität oder an eine Religion, wie wir sie im traditionellen Sinne kennen, sondern es ist dieses über die Kontemplation, die Meditation, das Spüren, wer, was unsere Essenz ist, ne? Also das, also
Genau.
ich glaube auch an Wiedergeburt. Ich glaube, es gibt auch sehr viele, ich will es noch nicht Belege nennen, aber Hinweise, dass dem schon so sein könnte. Und wir wissen eigentlich ja auch aus der Salutogenese, also aus der, wie werde ich gesund, aus dem Ansatz, ne, aus der Gesundheitslehre, da ist es ja auch einer der drei großen Aspekte. Also ich muss, ich wiederhole das immer gerne, weil ich es so wichtig finde. Ich muss wissen, wo stehe ich. Das haben Sie auch schon erwähnt. Ich muss Informationen sammeln. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Hab dann hoffentlich ein Gefühl, ich kann es handeln oder ich weiß, wo ich mir Hilfe hole. Aber der dritte und in meinen Augen auch ganz, ganz wichtige Aspekt ist dieses Eingebundensein in was Größeres Ganzes, auch wenn ich es von meinem jetzigen Standpunkt vielleicht noch nicht verstehe. Weil damit komme ich auch raus aus dieser absoluten Verantwortung, die ich für alles habe und diesem Hamsterrad. Also das erleben wir oft in den Gesprächen, dass Patientinnen und Patienten regelrecht Angst haben, in diese Eigenverantwortung zu gehen, weil dann das Gefühl da ist, ich muss ja dann alles. Und wenn ich es nicht schaffe, wenn ich nicht schaffe, den Krebs loszuwerden, dann habe ich versagt. Aber wenn ich mich eingebunden fühle in was Größeres, dann fällt das, glaube ich, ein Stück weit weg.
Dann ist es Erfahrung. Und dann ist es eine Erfahrung, mit der man, wo man sich vielleicht karmisch dazu entschlossen hat, durch eine solche Erfahrung zu gehen, aus welchen Gründen auch immer. Das kann ja auch vielschichtig sein. Da gibt es ja auch Seelenerfahrungen, die dann das Leid der Welt glauben, mal auf sich zu nehmen. Da muss man auch sehr vorsichtig sein, weil das kann ja auf bewussten Wege erfolgen. Diese Opferrolle, von der will ich gar nicht sprechen, sondern es gibt sicher so weit entwickelte Seelen, die in der Lage sind, sehr viel Negativität aufzunehmen, sogenannte Negativität, und ganz einfach zu abstrahieren und das ganz einfach auszugleichen. Weil je mehr ich glaube, dass es Menschen gibt, die, also besondere Menschen, die so entwickelt sind, dass sie viel, viel schreckliche Dinge auf dieser Welt ganz einfach neutralisieren. Und deswegen, und das sind unter Umständen, könnte ich mir vorstellen, auch Menschen, die durch eine unheilbare Krankheit gehen. Also, Deswegen meine ich, intellektuelle Redlichkeit zu sagen, darunter verstehe ich weiß es nicht. Ich kann meine Augen zumachen und kann da hineinspüren und kann einmal das Gefühl, das kommt, wenn ich ganz in Ruhe bin, das trügt uns ja üblicherweise nicht, wenn wir ganz ausgeglichen sind. Und dann bekomme ich schon meine Antworten. Und wir bekommen die Antworten alle. Aber wir müssen etwas vorher dazu getan haben. Es ist nicht üblicherweise nicht so, dass das wie ein Vogel dahergeflogen kommt. Oder vielleicht ist es auch bei manchen.
Ich glaube tatsächlich, dass wir vieles davon eigentlich noch in uns haben, wie Sie ja selbst schon gesagt haben, wie bei den Tieren oder bei den Kindern, aber wir es einfach gesellschaftlich wirklich nicht mehr fördern oder nicht mehr kultivieren. Und das ist, sehe ich wirklich als ein Problem. Ich erlebe es auch häufig, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, wie wir Dinge formulieren in den Publikationen und so weiter, weil es oft, wenn ich sage, die Menschen müssen in die Eigenverantwortung gehen oder es gibt, das kann man selbst tun und hier kann ich ansetzen und bei der Ernährung und bei dem, dass so eine Art Schuldzuweisung verstanden wird. Ich habe das falsch gemacht, deshalb bin ich jetzt krank. Aber darum geht es eben gar nicht, weil ich glaube, wir sind hier und wir machen Fehler immer wieder, weil es gibt nicht, was richtig und was falsch ist, sondern es ist einfach ein Weg, ein Prozess. Und was richtig und was falsch gewesen wäre, können wir oft erst im Nachhinein erkennen. Und ich glaube, da so eine Weichheit auch wieder reinzubringen. Wie passt das zu unserer Wissenschaftlichkeit, zu unserer wissenschaftlich ausgerichteten Medizin, wo wir im Moment ja wirklich immer versuchen, alles in Statistik und Zahlen auszudrücken und mit Fakten zu arbeiten, was ja auch so gar nicht unbedingt geht. Wir können ja immer nur Orientierung bieten, auch mit der Wissenschaft. Aber es hat so eine andere Konnotation, finde ich, wenn man darüber spricht. Wie ist das für Sie? Wie erleben Sie diesen, ja, ich will fast sagen, Zwiespalt, ja.
Den Zwiespalt erlebe ich ja ganz einfach andauernd. Und ich habe so viele Studien gemacht und da waren natürlich wunderbare Ergebnisse zum Teil dabei. Und Körper und Geist sind eine Einheit. Und die derzeitige Sicht der Dinge da draußen auf der Straße ist, der Körper muss geheilt werden, der Körper ist wichtig. Und mit dem Körper kann sich ja die Medizin, die Schulmedizin, also Naturmedizin ja gut auseinandersetzen. Und das ist ja auch wichtig. Und dort, wo die Mystik beginnt, hört die Schulmedizin auf. Und wenn ich aber sage, okay, da haben wir jetzt etwas, was Ihnen hilft, da bekommen Sie vorher eine Chemotherapie, weil der Tumor so aggressiv ist, dass er uns davonläuft.
Zeit
Und ich
gewinnen.
sage, ja, und ich sage Ihnen aber im selben Anteil, im selben Satz, sage ich Ihnen, was Sie alles tun können, um die Nebenwirkungen der Chemotherapie zu vermindern, nämlich auch die Chemotherapie wieder energetisch auszuleiten und was auch immer man sagt. Und dann gibt es noch diesen großen Teil, der auf einer ganz anderen Ebene ist, nämlich auf der geistig-spirituellen Ebene, auf der Ebene, wo Sie dann ins Spiel kommen. Und das heißt nicht, dass Sie es tun müssen, sondern das heißt, dass Sie eingeladen sind, Ihren Teil gemeinsam mit uns zu tun. Ich verstehe von beiden ein bisschen was und ich begleite Sie auf dem Weg, weil ich weiß, welche Chemotherapie man geben kann. Und auf der anderen Seite, werden wir beide miteinander Mittel und Wege finden, dass Sie in die innere Heilung kommen. Und es gibt viele Wege der inneren Heilung und ich versuche es halt so wie es in meinen Vorträgen sagen. Was die Schulmedizin kann, ich bin nicht gegen die Schulmedizin. Die Schulmedizin kann ihre Dinge, aber sie ist ganz einfach begrenzt, weil sie die Mystik nicht messen kann. Die Liebe kann sie nicht messen. Da gibt es keinen Parameter dafür. Und das ist ihr Problem. Und solange die Schulmedizin nur das Messbare anerkennt, wird sie den Großteil oder einen Teil des wahren Menschseins ganz einfach nicht adressieren können. Punkt.
Das ist Ich kann
Wunderbar.
nicht von jemandem, der 1,50 Meter groß ist, sagen, er soll in die Basketballnationalmannschaft kommen. Das geht ganz einfach nicht. Die Schulmedizin kann das, die anderen können das. Man akzeptiert den anderen und versucht, vom anderen zu lernen. Genau.
Bin ich auch
Was?
gescheitert, groß, bin ich ja großartig gescheitert mit dem, was ich sage.
Inwiefern?
Naja, die Realität ist ganz anders, die sich abspielt. Nicht? Das
Aber
ist der
ich
eine
glaube,
schimpft
es
über den
kommt.
anderen. Das höre ich schon. Das ist Legende.
Ja,
Und
wahrscheinlich. Ich habe vor einer Weile mit Kelly Turner gesprochen und sie hat so schön gesagt, das wird eine Grassroot-Bewegung sein. Also es kommt wahrscheinlich von den Menschen, die anfangen zu fragen und die hoffentlich auch mehr und mehr spüren, wir sind mehr als dieser Körper. Und ich kann in dieser Eigenverantwortung gehen. Ich glaube fest daran, dass das mehr und mehr auch wieder integriert wird.
Ich glaube auch, und ich glaube auch, dass es, damit will ich jetzt uns beide nicht rühmen, gar nicht, sondern ich glaube, dass es unendlich wichtig ist, selbst den Weg zu gehen. Weil die Probleme, die wir selbst an uns lösen, die machen es dann anderen leichter, ihre eigenen Probleme zu lösen. Wenn es der wieder kann, das ist so
Genau.
etwas, was sich aufschaukelt, dass dann irgendwann vielleicht alle können. Und ja, und da es eh keine Zeit gibt, worüber sprechen wir?
Richtig.
Können nur hoffen und dankbar sein, dass wir diese Entwicklung erleben können, dass wir nicht verfolgt sind, dass wir nicht geprügelt werden, dass wir genug Essen haben. Und dankbar sein, Sie haben auch die Dankbarkeit ja vorher mal gesagt, und dankbar sein, dass wir uns um diesen Weg kümmern dürfen. Das
Ja.
ist ein besonderes Privileg, eine
Absolut.
besondere Gnade, dass wir das dürfen.
Absolut. Ja. Das finde ich ist eigentlich auch eine sehr schöne Note zum Abschluss. Die Dankbarkeit wollte ich noch erwähnen. Jetzt haben Sie es von sich aus gemacht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch in dieser ganzen, ja, in dieser ganzen Heilung, wie auch immer wir es nennen wollen, in dem Menschsein eigentlich, ne, im zu sich selbst kommen. Möchten Sie unseren Zuhörern, Zuhörerinnen noch was mitgeben, was ganz Konkretes mit auf den Weg geben, bevor wir zum Ende kommen? Wir könnten noch Stunden sprechen. Ich zumindest hätte noch
Ja,
tausend
ich
Fragen,
auch.
aber.
Ich auch. Ich glaube, Hoffnung und Mut nicht verlieren. Und den Willen haben und den Willen spüren und die Kraft spüren, dass wir etwas für uns selber tun können.
Danke.
Ich
Das ist
danke.
ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Sie sind mit Sicherheit ein vielbeschäftigter Mann und lasse Sie jetzt wieder in Ihre Ordination Patientinnen helfen.
Vielen
Vielen,
Dank,
vielen
die mich
Dank für Ihre
eingeladen
Zeit.
haben.
Vielen
Danke.
Dank.
Bis.
Tschüss. Ja, schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit inspirieren und würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback oder ein Abo hinterlässt, falls es dir gefallen hat. Wenn du tiefer in die Gesundheitsthemen einsteigen magst, dann melde dich gern bei mir oder schau einfach auf meiner Seite vorbei. Das ist www.drpetrabaron.de. Alles ein Wort, Doktor einfach nur DR und Baron ist wieder Baron mit Doppel-R in der Mitte. Ich fände es schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.